Eieieiei. Ich liebe euch, hallo. Ist alles cool. Mal sehen, wie viel morgen noch da sind. Ich muss meine Chance nutzen. Ihr seid noch hier. Es ist ein Ausverkauf, der stattgefunden hat. Du gehörst dir nicht mehr. Du gehörst dir nicht mehr. Und ich sag dir eins, das ist das schönste Leben, was es gibt. Es ist das schönste Leben, was es gibt. Nicht mehr nach Anerkennung streben zu müssen. Nicht mehr nach Fülle und ich brauche noch und ich habe noch nicht. Und wenn ich doch mal, dann wäre ich glücklich. Oh Mann, weißt du, wenn wir verstehen, dass wir erkauft wurden von Mr. Perfect. Wenn du verstehst, dass du von dem herrlichsten Wesen des Universums erkauft wurdest, dass er dich reingewaschen hat, sauber gemacht hat und in dich eingezogen ist. Wenn du verstehst, dass du völlig neu bist, dass das Alte vorbei ist, dass deine Vergangenheit nicht mehr deine Zukunft bestimmen muss, dass du erlöst wurdest und jetzt aus einer anderen Realität lebst. Ja, wenn du das verstehst, du kannst glücklich werden in einem Moment, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft, nicht die Freude an den Umständen, nicht die Freude an der Situation. Und wenn es eine gute Situation ist, heißt das nicht, dass du dich nicht freuen darfst an der Situation. Aber ich sag dir was, wenn du nicht abhängig bist von der Situation, dann hast du die Möglichkeit von Freude, die unabhängig ist von Situationen. Und dann hast du die Möglichkeit, dich immer zu freuen. Freut euch alle Zeit, richtig? Und das ist Christenzeit. Christenheit ist tatsächlich voller Freude. Jesus zu folgen, hat viel mit Freude zu tun, viel mit Glück. Der Herr ist mein Glück, er ist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer ihm. Siehst du aber, die kleine Sache da drin ist, er ist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer ihm. Er ist mein Herr, nicht ich bin mein Herr, nicht die Umstände sind mein Herr, nicht was die anderen sagen ist mein Herr, nicht was das Geld sagt ist mein Herr, nicht was mein Ehepartner sagt ist mein Herr, Jesus ist mein Herr. Nicht, wie ich behandelt werde, ist mein Herr. Nicht, ob ich in der Gemeinde begrüßt werde, ist mein Herr. Nicht, ob alles fair ist, ist mein Herr. Das Leben ist nicht fair, Leute. Ich habe mal gemerkt, das Leben ist nicht fair. Es passieren schlechte Dinge guten Leuten. Aber wenn er der Herr ist und nicht die Umstände, dann bist du glücklich in den Umständen. Und dann überwindest du die Umstände, weil du eine andere Perspektive hast. Weil deine Perspektive nicht ist, Herr, beweise dich, sondern das Kreuz hat ihn bewiesen und du überwindest aus seiner Kraft. Puh, come on. Ich meine, begeistert das irgendjemand? Ich meine, es ist ein so kontroverses und manchmal widersprüchliches, scheinbar widersprüchliches Evangelium. Ja, verlier dich selbst, um dich zu finden. Oh, alle wollen sich selbst finden heute. Ja, reisen nach Indien und keine Ahnung, ich bin auf einem Selbstfindungstrip, oh, ich kann jetzt leider dir nicht helfen, ich muss mich selbst finden. Ich brauche mal ein bisschen Zeit, Pastor, um mich selbst zu finden. Ich habe eine Idee für dich. Verlier dein Leben an ihn. Wenn du nicht weißt, wie das geht, frag ihn, dir zu helfen. Der Heilige Geist ist der Helfer. Heiliger Geist, hilf mir. Ich will mein Leben verlieren. Hört sich mega schlecht an, ich weiß. Ich poste auf Facebook. Oh Herr, ich will mein Leben verlieren. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Weißt du, hier ist das Ding. Es ist nicht eine Drohung. Es ist ein Geschenk. Du verlierst dein altes, langweiliges Leben, du gewinnst seins. Das ist der Austausch vom Kreuz. Du verlierst deine eigenen Vorstellungen und von dem, was du denkst, was dich happy und glücklich macht. Und du gewinnst den, der dich gemacht hat und der ganz genau weiß, was dich happy und glücklich macht und alles dran setzt, damit das passiert. Du kannst immer noch wählen, wie damals im Garten. Ob du dich um dich selbst kümmern willst und für dein Recht kämpfen und nicht warten und ungeduldig alles an dich reißen und die Kontrolle behalten willst und alles um dich rum so hin, was sowieso nie klappt, stimmt's? Ja, für die von uns, die so ein bisschen manipulativ ticken, so, ne? Schon gemerkt, dass das nie geht. Viel Stress, viel Angst im Leben, viel Druck. Warum? Weil wir alles im Griff haben müssen. Warum? Weil wir nicht loslassen können. Warum? Weil wir nicht vertrauen können. Warum? Weil wir alles im Griff haben müssen. Das Ding ist, es funktioniert nicht. Warum? Weil es nicht dazu, du wurdest nicht dafür geboren, alles im Griff zu haben. Es gibt jemanden, der hat es. Und er möchte, dass du dein Leben ihm anvertraust. Dass du sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Du darfst es formen. Du darfst es kneten. Ja, ich bin der Ton und du bist der Töpfer. Du darfst es machen. Du darfst es. Und ich vertraue dir, weil du bist ein guter Gott. Du bist der beste Papa. Du bist nur gut. Einfach nur gut. Bis in den Kern gut. Was soll Jesus am Kreuz blutend für deine Sünden, bevor du irgendetwas für ihn getan hast, anders bedeuten, als dass Gott dich liebt? Unendlich liebt. Das ist der Kaufpreis, den er für dich bezahlt hat. Ja, come on, das kannst du trinken. Wusstest du das? Das kannst du nehmen. Das ist nicht nur eine Botschaft, das ist eine Realität. Das ist geistliche Wahrheit. Man misst den Wert von etwas an dem, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Du kaufst nichts, von dem du nicht denkst, dass es das Geld wert ist. Stimmt's? Wenn du denkst, nee, dann zahlst du es nicht. Gott hat den Preis bezahlt für dich und es war er selbst. Er litt für deine Schuld. Das ist dein Wert. Ich meine, come on, sag nie wieder, ich bin wertlos. Sag nie wieder, ich bin nutzlos. Sag nie wieder, wenn Gott bezahlt hat, wenn Gott so einen Preis auf den Tisch gelegt hat für dich, dann muss was an deinem Leben dran sein. Dann muss was an deinem Leben wertvoll sein. Du bist wertvoll. Du bist wichtig. Du hast einen Plan. Gott hat einen Plan für dich hier auf diesem Planeten, für so eine Zeit wie diese. Es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht. Es ist nicht egal, ob du kommst oder nicht. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal, ob du auftauchst oder ob du zu Hause bleibst. Verstehst du? Es ist nicht egal. Weil es geht nicht nur um dich. Es geht um was Größeres als uns selbst. Es geht um ein Bild von Jesus Christus. Es geht um das Bild Gottes auf dieser Erde, was sich zeigen soll. Und das geht nur, lass mich das ganz klar sagen, gemeinsam. Das geht nicht alleine. Das geht nicht im Einzelgänger-Kampfmodus. Das geht nur in Familie. Das geht nur in verbindlichen Beziehungen. Das geht nur, wo man nicht wegrennt, wenn es weh tut. Das geht nur da, wo wir dranbleiben, auch wenn es gerade hart ist und wo Eisen Eisen schärft. Das geht nur dort. Weil eigentlich, jetzt machen wir hier einen Bogen und ich versuche das Ding langsam zu landen, auch wenn ich beim Landen schlecht bin. Eigentlich ist die neue Schöpfung, ja, das bist du persönlich, ich bin's, du bist, dein Nachbar ist, eine neue Schöpfung. Aber tatsächlich, die neue Schöpfung ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Verkörperung Christi. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Und wenn wir zusammenkommen mit einem Ziel, nämlich dass Jesus in uns hervorkommt, und nicht, dass wer hat recht und wer hat nicht recht und da. Und du hast mich schlecht behandelt, nein, du hättest es aber so machen sollen und da. Verstehe, was ich meine? Nicht, indem wir zusammenkommen, um Clubs zu gründen. Oh, ich habe das Schlimme erlebt, ja, ich auch, ich verstehe dich, auch komm, ja, dann machen wir einen Club, wo wir uns alle verstehen, weil wir alle dieselben negativen Erfahrungen gemacht haben. Heilt zwar keinen, aber wir fühlen uns im Moment besser. Seid ihr noch da? Das ist nicht der Sinn von Gemeinde. Es ist, um Jesus hervorzubringen. Amen. Es ist, um Jesus sichtbar zu machen. Es ist, damit dieser Jesus sichtbar wird in der Erde, an deinem Arbeitsplatz, ja, in deiner Familie, bei deinen Kindern, in deiner Ehe, dass er hervorkommt. Nun, ich könnte, das machen wir vielleicht morgen, müssen wir mal gucken, aber es ist tatsächlich die eine Botschaft, die dich befähigt, wenn du sie greifst, nie wieder entmutigt sein zu müssen. Tatsächlich ist, wenn dein einziges Ziel im Leben ist, dass Christus hervorkommt. Warum? Weil du dann nämlich nicht mehr betest, Herr, ändere die Umstände. Ich meine, es ist nicht illegal, das zu tun, versteh mich nicht falsch. Aber dein erstes Gebet ist nicht mehr, Herr, ändere meinen Chef, Herr, ändere meine Gemeinde, Herr, ändere meinen Pastor, Herr, ändere meine Hauszellgruppe, Herr, ändere die ganzen Situationen um mich rum, damit es mir besser geht. Ändere meinen Ehepartner, nicht weil ich ihn so sehr liebe und wünsche, dass es ihm besser geht oder ihr besser geht. Nein, ändere ihn, damit es mir besser geht. Wir würden das vielleicht nicht so ausdrücken, aber so den einen oder anderen habe ich gerade erwischt, stimmt's? Weißt du, das Problem ist, Gott erhört so ein Gebet nicht oder aber er interpretiert es und fängt dann an dir rumzuschrauben. Aber weißt du was? Ich habe rausgefunden, dass das eigentlich Freiheit bedeutet. Es bedeutet Freiheit, hier ist, wo Freiheit nicht ist. Freiheit ist nicht darin, dass die Menschen tun, was ich will. Warum? Weil das wird nie passieren. Du wirst nie alle dazu kriegen, dass sie genau das machen, was du gerne hättest. Es ist ein miserables Leben und es ist eine miserable Ehe, wenn alles, was du tust, ist hoffen, dass dein Partner sich ändert. Es ist miserabel. Furchtbar. Habe ich lange gemacht. Oh, wenn mein Ehepartner so, dann wäre ich glücklich. Für wen betest du? Um wen geht's hier? Ja? Aber eine Sache kann ich dir versprechen, worin Freiheit ist. Du kannst dich ändern. Durch die Kraft Gottes. Das bedeutet Freiheit, weil du kannst dich immer dafür entscheiden, wenn du willst. Das ist nie abhängig von den anderen. Es ist nicht abhängig von deinem Partner. Es ist nicht abhängig von der Situation. Es ist nicht abhängig vom Geld. Du kannst sagen, Herr, ändere mich, damit ich in den Umständen eine andere Perspektive kriege. Und wenn ich in den Umständen eine andere Perspektive kriege, dann manchmal, und das ist das Interessante, manchmal geht's dir total besser, aber die Umstände haben sich gar nicht geändert. Aber du bist frei zu lieben. Und jetzt kommen wir zurück zum Bild Gottes, was Liebe ist. Liebe liebt bedingungslos, stimmt's? Und nicht mit wenn. Und wenn, dann tu und wenn und so diese ganzen Dinge. Ja, ich liebe dich. Ja. Wie oft habe ich zu meiner Frau gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, Schatz. Sagst du nicht mal auch, dass du mich auch liebst? Der einzige Grund, warum ich gesagt habe, ich liebe dich, ist, damit ich es höre, dass sie mich liebt. Das ist ein Armutszeugnis, aber keine Liebe. Wir haben Liebe sowas von verdreht und haben gedacht, unser egoistisches Wollen ist Liebe. Ja? So, die ganzen Hollywood-Filme kennt ihr auch, ja, komm zu mir zurück. Ja, Mann war das totale Arsch, hat sie betrogen, hat sich überhaupt wie ein Lappen, wie einfach ein, na, ich will jetzt nichts sagen, hat sich auf jeden Fall benommen wie ein, ja? Und dann kommt er zurück und sie ist endlich bereit zu sagen, das reicht, ja? Tschüss, du behandelst mich nicht mehr so. Dann kommt er, ich brauche dich doch so sehr, ich liebe dich, ohne dich kann ich nicht leben. Für wen sagt er das denn? Für sie? Das ist das Bild von Liebe, was wir haben. Ich brauche dich für mich, aber Liebe gibt. Und ich möchte, und ich habe mein Leben dafür verschrieben, dass dieses Bild der Liebe durch mich hervorkommt. Und deswegen gebe ich mein Leben auf. Deswegen sage ich, Herr, nimm mein Leben und veränder mich. Deswegen sage ich, Herr, transformier mein Leben. Ich will der beste Ehemann sein für meine Frau, der geht. Ich will der beste Vater sein für meine Kinder, der geht. Ich möchte ein Leiter sein, der dich repräsentiert. Ich möchte ein Wort predigen, was dich verherrlicht. Ich möchte dich verherrlichen auf dieser Erde. Heiliger Geist, komm, transformiere mich. Zeig mir Jesus, führ mich in die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Zeig mir Jesus. Jesus ist Wahrheit. Zeig mir, wer ich bin in Christus. Zeig mir, was du getan hast am Kreuz. Offenbare mir dieses neue Leben, damit ich es zu deiner Ehre leben kann. Lass Christus in mir hervorkommen. Hat Paulus das nicht gebetet? Er hat gebetet, dass Christus in der Gemeinde geformt wird. Stimmt's? Er hat gebetet in Kolosser 1, 28, dass jeder Mensch vollkommen in Christus dargestellt wird. Die apostolische Botschaft des neuen Bundes ist Menschen, die aussehen wie Christus, ist eine Gemeinde, die ihn repräsentiert, eine Gemeinde, die in richtiger Proportion zum Haupt steht, eine Gemeinde, die zeigt, wer er ist. Das ist der Wille des Vaters. Der Wille des Vaters ist der Sohn. Und wenn wir das als Fokus reinkriegen und nicht unsere, manchmal so oft, und ich nehme mich mit rein, ja, ich hoffe, ihr versteht das nicht irgendwie als so ein von oben herab oder irgendwie, das ist überhaupt nicht mein Herz, überhaupt nicht. Aber wir dürfen und wir dürfen lernen, unsere selbstsüchtigen Motive, unser Gott segne mich, damit es mir besser geht, damit ich noch mehr Zeug habe und damit ich das Auto noch fahren kann und das alles noch. Weißt du, Gott ist so großzügig, der beschenkt uns mit so viel Kram, damit können wir gar nicht umgehen, mit so viel Zeug sind wir beschenkt. Aber wenn es unser Fokus wird, Wenn es der einzige Grund ist, um Christ zu werden, damit Gott mich immer weiter segnet mit irgendwelchem Zeug, mit irgendwelchen Dingen, die ich eh nicht brauche. Und die mich dann so sehr damit beschäftigen, dass ich dann noch mehr dafür brauche und weil ich das habe, jetzt noch mehr dafür brauche und so weiter und ich gar nicht mehr um die wesentlichen Dinge des Lebens mich überhaupt kümmern kann. Weil nur noch Zeug. Seid ihr da? Ja, das ist doch nicht Jesus, oder? Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Jesus hat uns berufen. Jesus hat uns für so eine Zeit wie diese hierher gesetzt. Warum? Damit Jesus durch dich und mich sichtbar wird. Und die Welt erkennt, wer der Vater ist. Damit sie in dir etwas anderes sieht als in all den anderen Menschen. Damit sie in dir sieht, dass du geduldig sein kannst, wenn du schlecht behandelt wirst und voller Liebe bist. Wie oft habe ich das erlebt in öffentlichen Ämtern, in Werkstätten, in was weiß ich was, wo den Menschen ein Fehler passiert. Ja, den Menschen passiert ein Fehler. Und normalerweise, wie kann das sein? Ich bezahle ihr Geld und dann sowas. Und wir Christen, wir sind genauso drauf. Was soll das jetzt hier? Ja, ich bezahle ihr Geld und ich warte hier 3 Stunden und dann noch sowas. So wird Jesus nie reagieren. Nun ist das jetzt ein Schuldtrip, den ich hier auf dich tue? Nein, ich möchte uns einfach nur zeigen, hey, worum es geht, ist tiefer als nur ein Moralclub, sondern eine Transformation. Eine echte Transformation von innen nach außen, wo Liebe aus dir rauskommt, wo Hass dir entgegenkommt. Was ist die Bergpredigt? Ganz ehrlich, ich habe sie letztes Mal wieder gelesen. Ich dachte, das ist ja so krass. So krass, ja. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, tut wohl denen, die euch hassen. Was ist damit geworden? Ich sag dir was, das funktioniert nur, wenn du voll bist in Christus und wenn dir nichts mehr fehlt, weil Christus alles für dich ist. Wenn Christus alles für dich ist, kannst du loslassen. Wenn Christus alles für dich ist, kann man dich schlecht behandeln, aber darin ist er nicht dein Wert. Dann lachst du und sagst, komm mal her, lass dich umarmen. Weil so wird die Welt verändert. Nicht mit zurückhauen und sagen, ich bin auch stark, ich bin auch wer, ich verklag dich. So komisch, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir haben Christentum, manchmal haben wir es vielleicht mit, nein, ich sage jetzt nichts, egal. Aber, schon zu viel gesagt. Aber ich glaube, es ist ein Aufstehen heutzutage. Dass die Menschen wollen diesen lebendigen, diesen echten, diesen wahren Jesus. Diesen radikalen, diesen nicht lauen, diesen liebevollen, krassen, starken, ich meine, schau ihn dir an, kannst du ihn sehen, wie er da lang läuft, wie er unterwegs ist, wie er voller Liebe und Klarheit ist, nicht unsicher, nicht irgendwo in der Ecke hockend und ich weiß nicht und keine Ahnung. Und das ist nicht Jesus und das bist nicht du. Das ist nicht, wie Gott dich sieht. Nicht ständig kämpfen gegen Sünde und ich hoffe, ich falle nicht schon wieder und ich armer, schwacher Mensch, wer wird mich erlösen? Ich habe Nachricht für dich, du wurdest erlöst. Amen. Oh ja, das Gute will ich, aber ich tue es nicht. Ja, ich kann nichts machen. Ja, ich habe was Gutes vor, aber dann falle ich wieder, weil ich will das Gute, aber tue es nicht. Und das Böse will ich nicht, aber tue ich. Das warst du mal. Das ist unter dem Gesetz. Gott aber sei Dank. Jesus Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Er hat dich befreit. Er hat dich neu gemacht. Er hat dich aus sich selbst neu geboren. Er hat all deine Schuld vergeben. Er hat dich zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht, sauber und rein. Er hat dich aus reiner Liebe zu sich gezogen. Mit ewiger Liebe dich geliebt. Nichts kann diese Liebe ändern. Nichts kann diese Liebe von dir nehmen. Nichts kann dich trennen von dieser Liebe. Du bist eins mit ihm. 1. Korinther 6,17, der dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Er ist dir so nah, näher als die Luft, die du atmest. Er ist nicht weit weg. Du sagst, ich habe mich so vom Herrn entfernt und er war die ganze Zeit an dir dran. Kann ja sein, dass du versucht hast, wegzulaufen, aber da hing dir einer an der Schulter. Und wenn du das nur mal wagen würdest, dich rumzudrehen, dann würdest du so, ich dachte, ich wäre weit weg. Du dachtest, du wärst weit weg, aber Gott war nie weit weg. Oh, Bruder, Gott kann Sünde nicht angucken. Ich weiß, deswegen ist er auch unter uns gewandelt. Vielleicht ist Gott doch ein bisschen anders als unsere religiöse Tradition. Vielleicht dürfen wir mit neuen Augen lesen. Vielleicht dürfen wir die Augen öffnen, sagen, Herr, ich bin ein ungeschriebenes Blatt, lehre mich. Sag mir, was die Wahrheit ist, denn die Wahrheit macht frei. In meinem Leben sind noch Bereiche, die sind nicht frei, also muss ich irgendwo noch Lüge glauben. Deck es auf, Jesus, sag mir die Wahrheit, zeig mir die Wahrheit, du bist Wahrheit. Wasche mich durch die Wahrheit im Wasserbad des Wortes, zeig mir, wer ich wirklich bin, damit ich leben kann ohne Flecken und Runzeln. Dann sagst du, aber Konrad, das heißt doch ganz klar, wie kann mir vergeben sein? Ja, die Bibel sagt doch, wer seine Sünde bekennt, dass er treu und gerecht und vergibt jeden, ja, und reinigt ihn von aller Ungerechtigkeit. Ich muss doch meine Sünde erstmal bekennen, bevor sie vergeben wird. Weißt du was? Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt reingehen sollte, das machen wir vielleicht morgen. Aber tatsächlich überleg mal, ob es wirklich eine gute Nachricht ist, dass du jede einzelne Sünde in deinem Leben bekannt haben musst und wenn nicht, was dann? Das ist eine ganz ehrliche Frage. Wenn nicht, was dann? Was, wenn du irgendeinen schlechten Gedanken vergessen hast auf dem Weg hierher, als dich da eine Autofahrer geschnitten hat? Oder der vor dir so hart gebremst hat? Oder deine Kinder eine kleine Szene vorhin gemacht haben und du ein bisschen sauer wurdest. Ist das keine Sünde, sauer werden heutzutage? Ausrasten ist okay. Was ich damit sagen will, ist, was, wenn du eine vergessen hast, zu bekennen. Schmorst du da unten dann? Das ist eine wichtige Frage, aber wenn du sagst, du musst alle deine Sünden nur die sind vergeben, die du bekannt hast, dann ist das so. Dann ist das so. Ja. Das ist schlecht, oder? Ziemlich schlecht, ne? Besser wäre, er hat dir vergeben am Kreuz. Besser wäre, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist vergeben. Und du hast es empfangen, als du ihn aufgenommen hast. Heißt das, ich bitte nicht um Vergebung? Du, ich lebe eine Beziehung mit ihm. Und eine gute Beziehung heißt, ich sage, wenn ich Mist gebaut habe. Und ich sage, es tut mir leid. Aber ich sage es nicht als meine religiöser Preis oder mein religiöses Werk, um den Preis der Vergebung zu bekommen. So nach dem Motto, dass meine Buße seine Vergebung erkauft. Nein. Du kannst Vergebung nicht erkaufen. Sie ist ein Gnadengeschenk. Du kannst sie nur empfangen. Dir ist vergeben. Danke, Vater. Danke, Jesus, mir ist vergeben. Ja, aber dann werden alle losrennen und sündigen. Dann werden alle, buh. Ja, erstens würde ich mal gerne fragen, was machen wir heute so alle? Das wäre die erste Frage, wo wir das noch nicht gehört haben. Sind da alle, leben alle heilig und so? Und die Gemeinden sind voller Stärke und Kraft und Heiligkeit und keiner hat Probleme? Hä? Das sind ehrliche Fragen, die ich mir stelle. Und dann kenne ich persönlich niemanden, der diese Botschaft gecheckt hat und danach leben will wie die Sau, sondern der erkannt hat, ich bin freigemacht von Sünde, nicht jetzt kann ich. Versteht ihr? Ich bin frei geworden von ihr. Ich muss nicht mehr. Das ist meine Freiheit. Nicht jetzt darf ich. Was für ein Käse. Jetzt darf ich endlich mir wehtun. Ja, Halleluja. Ich finde es eine Hammerbotschaft, dass ich befreit wurde davon. Dass ich nicht mehr sündigen muss, dass ich befreit wurde, dass ich eine Wahl habe. Und wenn, dann habe ich einen Fürsprecher, meinen Herrn Jesus Christus. Wenn habe ich jemanden, wenn habe ich Vergebung, wenn kann ich sagen, boah ey, ich habe echt Mist gebaut. Und jede Sünde, hör mir gut zu, jede Sünde ist eh nur eine geglaubte Lüge. Nichts weiter als eine Lüge, die du geglaubt hast. Und da sage ich, Entschuldigung Papa, ey, das tut mir echt leid. Tut mir wirklich leid, dass ich so doof war, darauf reinzufallen. Das ist Beziehung. Aber theologisch ist mir vergeben. Weißt du, warum ich das weiß? Weißt du, warum ich das weiß? Weil unser Vater nicht mit bitterem Herzen im Himmel sitzt und wartet darauf, dass wir Entschuldigung sagen, bevor er uns vergeben kann. Ich meine, das ist in jedem Eheworkshop, sorry, aber es ist das Nummer eins. Ja? Wenn dein Partner einen Fehler macht, dann sei du der Erste, der vergibt. Und nicht im Sinne von, nur wenn sie es checkt, ja, dann vergebe ich. Das ist armselig. Ja, das ist nicht Mann oder Frau Gottes sein. Mann oder Frau Gottes sein bedeutet, er hat einen Fehler gemacht, sie hat einen Fehler gemacht. Ich Weil mir vergeben wurde, so wie mir vergeben wurde in Christus, vergebe ich. Und ich strecke die Hand der Vergebung aus. Egal, ob die Person sich darauf einlässt oder nicht, weil so viel an mir liegt, lebt mit jedem im Frieden. Richtig? So viel an mir liegt. Nur was liegt an mir? An mir liegt, Vergebung auszusprechen. Das kann ich. Ich kann die Reaktion nicht bestimmen von der Person. Aber ich kann sie aussprechen. Und was macht es? Sie macht mich frei. Mir hat jemand gesagt, nicht vergeben ist wie Gift trinken und erwarten, dass die Ratte stirbt. Ja, das ist genau das. Und das ist, und ich weiß, dass unser Gott nicht so ist. Unser Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, Mist gebaut. Ja, da brütet die Bitterkeit. Deswegen steht in der Bibel auch, ne, dass du die Wurzel der Bitterkeit rausreißen sollst. Ja, ich meine, wenn Gott damit Probleme hätte, hätten wir ein Problem, oder? So, und doch haben wir manchmal dieses Bild von so einem Gott, ja, so ein verbitterter Typ da oben, ja, der nur darauf wartet, den Knopf zu drücken. Der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst. So, das ist nicht unser Vater. Er ist Liebe. Liebe stößt sich nicht. Liebe stößt sich. Weißt du, Liebe ist nicht angestoßen. Liebe ist nicht, jetzt ziehe ich aber, du hast mir wehgetan, jetzt ziehe ich meine Liebe zurück. Das ist nicht, was Liebe macht. Und deswegen will ich das, dieses Bild leben. Deswegen will ich das leben. Deswegen will ich das haben. Deswegen will ich mich dem Heiligen Geist unterwerfen. Deswegen will ich die Wahrheit annehmen. Deswegen will ich sagen, Herr, du hast recht. Deswegen möchte ich das. Deswegen möchte ich diese Realität eines heiligen Lebens leben. Siehst du, ich bin heilig, deswegen lebe ich so. Ich versuche nicht heilig zu werden. Ich versuche nicht heilig zu werden. Ich bin heilig. Und wenn mir ein Gedanke etwas anderes einreden will, dann sage ich, danke Jesus, dass ich das nicht bin. Du hast mich am Kreuz befreit. Du hast mich gereinigt und heilig gemacht. Das ist nicht, wer ich bin. Das ist nicht, wie du mich siehst. Ich lege das ab. Das ist nicht mein Gedanke. Weil hier ist das krasse Ding. Der Feind will, dass du ihm glaubst und Gott will, dass du ihm glaubst. Weil womit du übereinstimmst, ist, was du befähigst. Und wenn du mit der Lüge übereinstimmst, befähigst du den Lügner und damit die Gebundenheit. Und wenn du mit der Wahrheit übereinstimmst, befähigst du die Wahrheit und damit die Freiheit. Richtig? Und das ist genau das Ding. Und was der Feind will, ist, er will, dass du glaubst, dass seine Lügen deine Gedanken sind. Und dann hast du ein Problem. Und dann rennst du rum, sagst, ich bin elender Sünder. Wie kann man sowas denken? Ich muss ja dreckig sein. Wie kann das sein? Und du verstehst nicht, dass es ein äußerer Kampf ist. Ein Kampf deiner Gedanken und nicht ein innerer. Du bist hier drinnen, wenn man dich aufschneiden könnte. Du bist leuchtend rein und heilig, wunderschön, total klar. Du bist gerecht gemacht, vollkommen gemacht in ihm. Das sind so Worte, die können wir manchmal gar nicht hören, weil wir immer gleich diese Leistung dranhängen. Wie kannst du sagen, vollkommen gemacht? Guck mal, was ich gestern gemacht habe. Genau das ist das Problem. Du lebst im Fleisch, wenn du bewertest, was geistliche Realität ist, anhand deiner Erfahrung. Anstatt zu nehmen, was geistliche Realität ist und zu erleben, wie Transformation durch die Kraft des Heiligen Geistes etwas hervorbringt in dir, was übereinstimmt mit dem, was du gelesen hast. Siehst du, in 1. Johannes heißt es, wer die Sünde bekennt, ja, wer sagt, er hat keine, ist ein Lügner. Wie oft habe ich das gehört, wenn ich diese Botschaft gepredigt habe? Ein Lügner! Wer sagt, er hat keine Sünde, ist ein Lügner, da steht's doch. Lies den Kontext, Bruder. Lies Kapitel 2. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen. Was machst du denn damit? Aber wer sagt, er hat keine Sünde, ist ein Lügner? Siehst du, Kontext ist wichtig. Wir können nicht einen Vers nehmen aus der Bibel und daraus ein riesen Lebenskonzept bauen. Und dann, wenn du nochmal genauer hinguckst und den Brief wirklich liest, dann merkst du, dass er am Anfang evangelistisch spricht und zu Menschen spricht, die Jesus noch nicht haben. Der Brief wird vorgelesen, eine große Menge von Leuten, ja, die da sitzen, Christen, Nichtchristen, Bekehrte, Heiden, Leute aus anderen Religionen. Und er sagt zu den Leuten, die Jesus nicht kennen, aus anderen Religionen, er sagt, wenn du behauptest, du hast keine Sünde, dann hast du ein Problem. Anders ausgedrückt, um gerettet zu werden, musst du anerkennen, dass du versagt hast und einen Erlöser brauchst. Und dann in Kapitel 2 sagt er, meine Kinder, anders ausgedrückt, er wechselt die Adressaten. Gerade eben spricht er zu allen und macht sowas Ähnliches wie eine evangelistische Einleitung. Er sagt, was wir erlebt haben. Er gibt Zeugnis, wo was wir gesehen haben, was wir betastet haben, das Wort des Lebens, er gibt Zeugnis, das ist, was wir erlebt haben. Und wenn du behauptest, dass du frei von Sünde bist, ohne einen Erlöser, dann hast du ein Problem. Dann lügst du. Du brauchst Errettung. Und dann geht dann Kapitel 2, meine Kinder, ich schreibe euch. Er wechselt den Adressaten und spricht jetzt zu den Christen direkt. Und jetzt ist seine Sprache ganz anders. Seine Sprache ist völlig anders. Jetzt schreibt er auf einmal solche Dinge wie, wer sündigt, hat ihn nicht gesehen. Ich meine, das muss uns doch auffallen, oder? Mann, dieses Kreuz ist so viel wertvoller, als wir dachten. Da ist so eine Power drin in diesem Kreuz. Er hat dich tatsächlich freigemacht, ihr Lieben. Er hat dich wirklich freigemacht. Du bist tatsächlich frei von deinem alten Leben, von deiner Schuld. Du bist wirklich frei. Verdammnis, Anklage, dieser ganze Mist, der uns so gefangen hält. Dieser ganze Dreck, der uns hindert, vorwärts zu rennen für dieses Evangelium, der uns verbietet, im Gottesdienst uns voll auf Jesus zu schmeißen, weil diese Gedanken kommen von letzter Woche und irgendwas und ich bin nicht würdig und ich bin unwürdig und ich darf nicht und wie kann der Herr mich gebrauchen? Und wenn er dann sagt, komm, bete mal für den Kranken da, ach, du kannst mich eh nicht gebrauchen, ich bin so dreckig und so weiter. Und all, weißt du, siehst du, wo das alles hinführt? Führt das zu radikalem Glauben? Führt das zu einer Leidenschaft, die rennt für den Herrn, egal ob man lebt oder stirbt? Nein, es führt zu einer ständigen Selbstspirale, Selbstschau, auf sich selber gucken, sich selbst beweihräuchern, bemitleiden und dann noch mehr in die Sünde fallen, weil man sich so unzufrieden und unwohl fühlt und dann noch an den letzten Strohhalme greift, die einem irgendwie Erfüllung verheißen. Jesus ist so viel besser. Er ist so viel schöner, er ist so viel herrlicher, er ist so gewaltig. Er hat dich wahrhaftig frei gemacht. Wahrhaftig frei gemacht. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. 1. Johannes 3,1. Und wir sind es. Wir sind diese Kinder. Wir sind es. Das ist schon verrückt, ne? Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber wer behauptet, Er ist ohne Sünde, ist ein Lügner. Meine Kinder, ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. Gibt es die Möglichkeit, nicht zu sündigen? Ich weiß nicht, ich bin noch nicht da. Mir passieren Fehler. Ich behandle meine Frau nicht immer, wie Jesus sie behandeln würde. Ich behandle meine Kinder nicht immer, wie Jesus sie behandeln würde. Aber eins kann ich dir sagen, von Jahr zu Jahr, und das ist kein Scherz, zeugt mein Leben von einer Transformation. Jahr für Jahr lerne ich meine Frau mehr zu lieben. Jahr für Jahr werde ich ein besserer Vater. Und bin ich jetzt jemand, der so tut, als ob, wenn ich Fehler mache, oh, die gibt's gar nicht. Ich rede nicht von Verleumdung. Ich rede nicht von so tun, als ob. Ich schaue den Problemen schon ziemlich direkt ins Auge, könnt ihr sicher sein. Aber ich habe eine höhere Realität entdeckt. Ich habe eine Wahrheit entdeckt, die frei macht und die ist mehr als menschliche Weisheit und psychologisches Gequatsche, Entschuldigung das Wort, aber alles, was die Kraft Gottes negiert, und das ist natürlich nicht die Psychologie allgemein, jetzt bitte nicht dran aufhängen, ich habe kein Problem damit, außer sie ist menschliche Weisheit und verleugnet die Kraft des Kreuzes. Dann wirst du mein Gegner. Und nicht du, sondern das, was du glaubst. Die Torheit des Kreuzes ist die Kraft Gottes, nicht unsere menschliche Weisheit. Die Torheit des Kreuzes. Ich schäme mich nicht dieses Evangeliums. Das Kreuz ist die Kraft für jeden Glaubenden. Das ist die Power, wo dein altes Leben an dieses Kreuz genagelt wurde und du ein neues empfangen hast. Das ist, wo dein Leben eine komplette Wendung erlebt hat. Wo das Alte gekreuzigt wurde. Wo die alte Natur beschnitten wurde, ausgezogen, begraben, getötet. Du der Sünde nicht mehr dienst. Wo du frei gemacht wurdest von. Das ist dieses neue Leben. Du hast ein neues Leben bekommen. Ich meine, come on, Gemeinde, lass uns dadurch leben. Durch den Geist leben. Durch die Wahrheit leben. Durch die Realität leben. Konrad, wie geht das? Es ist eigentlich so simpel. Es ist so schwer und doch so simpel. Es ist ein demütiges Herz, was sagt, Herr, du hast recht. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Wenn du sagst, ich bin heilig. Und hey, weißt du was? Es gibt keinen Brief, wo steht an die bekloppten Sünder von Galatien oder an die, es geht immer an die Heiligen. Richtig? An die Heiligen. An die heiligen Berufenen. Lies mal den Korintherbrief, den bösen, normalerweise, womit wir immer die charismatische Kirche runtermachen, ja, den Brief, wo ein paar hässliche Sünden passiert. Es waren richtig eklige Sachen, die Paulus aufdeckt und konfrontiert. Aber wie beginnt er den Brief? An die berufenen Heiligen in Korinth. Die sagen, Paulus, geht's noch? Sünder! Ihr seid heilig. Seid heilig, wie ich heilig bin. Ist kein Aufruf, es zu versuchen. Weil du wirst kläglich versagen. Ist ein Aufruf, ihm zu glauben. Ist ein Aufruf zu sagen, Herr, du hast recht. Herr, ich fühl's gerade nicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber wenn du sagst, ich bin's, dann nehme ich das jetzt mal demütig an, im Glauben. Und was passiert ist, dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Und Gottes Kraft und Befähigung kommt. Und ein krampfloses Ausleben der Wahrheit wird möglich. Heißt das, dass du manchmal vielleicht echt ein paar taffe Entscheidungen treffen musst und mal, ne, dich wirklich mal gegen was stellen musst und eine echte Entscheidung treffen? Doch, das passiert noch. Aber es ist nicht dein Allgemeinzustand. Der Allgemeinzustand eines Christen ist nicht beständiger Kampf gegen Sünde, sondern der Genuss wahren Lebens. Jesus zu genießen ist ein viel größeres Zeugnis, als verbissen und verkrampft gegen irgendwas Böses zu kämpfen. Ich habe mich entschieden, Jesus zu genießen. Ich genieße ihn. Und je mehr ich ihn genieße, dieses Kreuz, diese Realität, diese Wahrheit genieße, diese Freude genieße, die er zur Verfügung gestellt hat, die vor seinem Angesicht ist, diese Einheit mit ihm genieße, umso weniger wird die Sünde und die Welt von irgendeiner Bedeutung. Es wird einfach unwichtig. Es ist einfach, weißt du, C.S. Lewis hat es so gesagt, wenn dir Ferien am Meer angeboten werden, warum sollst du noch in deiner Schlammpfütze spielen? Ja, wenn du was viel Besseres kriegst von ihm, warum sollst du das festhalten, dieses alte Zeug? Warum sollst du da noch dran klammern? Warum denn nur? Lass es doch los. Gott hat doch was viel Besseres für dich. Wow. Ich könnte die ganze Nacht weitermachen. Würden noch einige, ich weiß irgendwie schon mal, bei Paulus war das auch so, dass einer aus dem Fenster gefallen eingeschlafen ist. Also, wenn man bei Paulus Predigt einschlafen kann, dann ist es auch in meiner okay. Amen. Danke, Jesus. Ah, Gott, du bist so gut. Du bist so gewaltig, Jesus. Male uns Christus als gekreuzigt vor die Augen, Herr. Zeig es uns, Jesus, Heiliger Geist. Zeig uns dieses Erlösungswerk. Zeig uns diese Wahrheit, Herr. Und hilf uns, unser Leben niederzulegen, Jesus. Den Wert zu erkennen, den du uns gegeben hast, Jesus. Die Freude. Mit Freuden werden wir trinken aus den Quellen der Erlösung. Wow. Die Juden laufen immer noch zu dieser Quelle. Ich habe eine gute Nachricht, sie wohnt in dir. Diese Quelle ist in dich eingezogen. Ewiges Leben. Kraft. Freude. Überwinder. Geist, Stärke in deiner Schwachheit, Leben im Überfluss, Freiheit von Süchten, Freiheit von Tabletten, Drogen, Anerkennungssucht, Freiheit, Freiheit von Arbeitssucht, Freiheit von sich beweisen müssen, Freiheit von Mangeldenken, Freiheit von Kontrolle und Manipulation, Freiheit von Recht haben müssen, Freiheit, sich nicht mehr beweisen zu müssen. Freiheit, echte Freiheit zu lieben. Echte Freiheit, sein Leben hinzulegen und für was Größeres zu leben. Jesus-Leben, ein Jesus-Leben, ist attraktiv, ist gewaltig, ist leuchtend, ist strahlend, ist heilig, ist wunderschön. Und ich bete, Herr, dass du diese Saat von neuer Begeisterung. Ich sehe einfach, wie der Heilige Geist so Saatkörner von neuer Begeisterung über Jesus austeilt, gerade jetzt. So richtig neuer Begeisterung. So eine neue, so manchmal, Und hey, ganz ehrlich, ich spreche nicht von oben herab. Es ist nicht, als ob ich das alles nicht kennen würde. Manchmal gewöhnt man sich so dran und es, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier und kenne ich, habe ich gemacht und so weiter und da, 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 da. Aber weißt du was? Ich will brennen. Ich will brennen mit einer leidenschaftlichen Liebe, die diesen Retter verkörpert. Und das kann nur der Geist Gottes machen. Das ist nicht eine menschliche Anstrengung. Und wenn du das auch willst, dann sag's ihm einfach gerade jetzt, sag ihm, Herr, ich empfange diese neue Leidenschaft für dich. Ich empfange dieses frische Feuer. Ich empfange diese Freude, diese Gnade Gottes gerade jetzt. Herr Jesus, hier ist mein Herz. Ich leg mein Leben nieder. Ich leg es hin, Vater. Ich möchte neu begeistert sein von dir, von deinem Werk am Kreuz. Ich möchte neu, Herr, erstaunt sein. Erstaunt sein. Wirklich so wow. Ein wow. Wir sind so familiär geworden mit einem Gott, den wir manchmal kaum kennen. Ich meine, come on. Wir denken, wir wissen alles, wir kennen alles, wir haben die Bücher gelesen und so weiter. Und es ist, er ist so gewaltig. Die ganze Ewigkeit werden wir verbringen, ihn kennenzulernen. Er ist so riesig, er ist so fantastisch groß. Und doch ist er zu uns gekommen und nahbar geworden. Hat sich geoffenbart, hat sich gezeigt. Ist hergekommen und sagt, hey, ich bin zu erforschen von allen, die Lust daran haben. Ich bin zu erforschen von allen, die Lust an mir haben. Von allen, die wollen. Jeder, der will, ist eingeladen, Jesus zu entdecken, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Es ist alles Jesus. Es dreht sich alles um Jesus. Es ist alles er. Er ist alles. Er ist alles. Er ist der Ausgangspunkt und das Ende. Er ist Alpha und Omega. Er ist es, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Es ist Jesus. Jesus. Es gab mal so einen Heiligen in der Kirchengeschichte, einen Katholik, und er konnte gar nicht den Namen Jesus hören, ohne anzufangen zu sabbern und vom Boden abzuheben. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir egal, ich glaube das. Ja, ich glaube, dass es diese unglaubliche Verliebtheit gibt, wo wir einfach direkt so in ihn reingezogen werden, wo wir so glücklich werden, wo wir so erfüllt sind mit ihm. Wow, dass wir nur in seine Augen schauen wollen, dass wir nur ihn sehen wollen. Und ich danke dir, Jesus, dass du das jetzt hier freisetzt. Dass du uns rausholst aus unserem Kopf. Ja, was viele denken, hat kein Ende. Schon der Prediger gesagt, Lernen und Bücher lesen hat kein Ende. Manchmal müssen wir einfach eintauchen in seine Liebe, in seine herrliche Gegenwart. Gluck, 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 gluck. Einfach uns einweichen lassen in seine Schönheit. Uns durchdringen lassen von seinem Wesen. Oh, du bist so gut, Jesus. Küss uns heute Abend, Herr. Küss uns mit den Küssen deines Mundes. Denn deine Liebe ist besser als Wein, Herr. Wir wollen eintauchen. Wir wollen wahrer Liebe begegnen. Wir können nur lieben, weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. So lass uns deine Liebe entdecken, gerade jetzt neu. Ganz neu, ganz neu. So jede harte Stelle überflutet. Jede verhärtete Stelle, jede enttäuschte Stelle, Jesus, jede frustrierte Stelle, Herr, überflute es gerade jetzt, Geist Gottes, überflute es. Danke, Herr. Danke, Vater. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Danke, Jesus. Es ist einfach eine, es ist wie ein Teppich, es ist ein Geist der Offenbarung, ist hier drauf. Und es drückt, manche kämpfen so ein bisschen im Kopf. Es ist nicht ein schlechter Kampf im Sinne von, dass du irgendwo gegen irgendwas kämpfst, aber es ist so, das drückt in deinem Kopf. Und ich sage, das ist eine Offenbarung, die rutscht tiefer. Die geht in dein Herz. Die geht in dein Herz gerade jetzt. Und ich erkläre über dir, dass du hier anders rausgehst, als du reingekommen bist. Dass dir Dinge klar sind, wenn du hier rausgehst, die dir vorher nicht klar waren. Dass Erkenntnis da ist, wo vorher Dunkelheit und Verwirrung war. Dass Klarheit da ist, wo du dir vorher nicht sicher warst. Ich erkläre über dir einfach ein neues Level an Klarheit in deinem Lauf mit Christus. im Umgang mit Menschen, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Ehe, in allen Situationen. In Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du Sneak Attacks verteilst, Herr Jesus. Er wird dich erwischen im Alltag. Er wird dich treffen auf dem Arbeitsplatz. Du wirst ihm begegnen in unerwarteten Situationen. Du wirst auf einmal anfangen zu weinen oder zu lachen. Auf einmal ein Gedanke in deinen Kopf kommen, der dir so eine Freude macht über Jesus. Und du wirst dich selbst vergessen dabei. Du wirst dich einfach vergessen und nur noch ihn sehen. Jesus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du so real bist, realer als alles, was wir sehen, Herr. Danke, Herr. Danke für Berufung und Bestimmung. Halleluja, Jesus. Danke, dass uns vergeben ist. Euch Kindern sind die Sünden vergeben. Danke, Herr. Was für eine Freude. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, he washed my sins away. Danke, Jesus. Wow, wow, wow. Wow, wenn du Jesus noch nie so wirklich dein Leben anvertraut hast und du bist heute Abend hier und du hast noch nie so richtig Ja gesagt, vielleicht warst du schon ein paar Mal in einem Gottesdienst oder hast Freunde, die sagen, das ist cool, was auch immer, aber du hast noch nie richtig Ja gesagt zu ihm und gesagt, Jesus, mein Leben soll dir gehören, ich will dich kennenlernen, ich will, dass meine Sünden vergeben sind, ich will, dass alles, meine Missetat, meine Vergehen, all meine Fehler, dass sie weggewaschen werden durch dein Werk am Kreuz, dann ist jetzt deine Chance. Ist jetzt deine Chance. Und wenn du möchtest, du sagst, Konrad, bete mit mir, ich will diesen Jesus kennenlernen, ich meine es echt ernst, dann kannst du einfach kurz an deinem Platz aufstehen, wenn du möchtest. Ja, wenn du das willst, danke, Jesus. Wow, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Noch jemand hier, du sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen, Jesus. Ich will dich kennenlernen, Herr. Du sollst mein Herr sein. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Wenn du kämpfst in dir, dann bist du gemeint. Ja, das ist tatsächlich so. Vielleicht sagst du aber, Konrad, ich bin doch schon lange Christ. Aber wenn du kämpfst, und in dir denke ich, steh auf, nein, ich stehe nicht auf, nein, was soll ich aufstehen, was soll das aufzustehen, nein, 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 ich kann sitzen bleiben, ich bin doch Christ, naja, nee, ich werde jetzt nicht aufstehen. Wenn das in dir vorgeht, dann solltest du aufstehen, weil der Herr ruft dich, okay, ja, danke, danke, es ist eine Demut, ihr macht es nicht vor mir oder Menschen, das ist völlig egal, das ist vor dem Herrn, das ist vor Jesus, und wenn er will, dass ihr aufsteht, dann ist es etwas, was er freisetzt in eurem Leben, dann passiert jedes Mal, hört mir zu, wenn wir uns demütigen, kommt Gnade. Jedes Mal, jedes Mal. Und das bedeutet, ihr, die ihr aufgestanden seid, egal aus welchem Grund ihr aufgestanden seid, es kommt jetzt Gnade in euer Leben. Es kommt Gnade in euer Leben. Es kommt Befähigung in euer Leben. Es kommt Heilung in euer Leben. Es kommt Freiheit in euer Leben. Es kommt Durchbrüche in euer Leben. Wow, danke, Jesus. Könnt ihr mal, wenn ihr um die Leute, die stehen, einfach mal, könnt ihr einfach die Hand auflegen auf eine Stelle, die angebracht ist und einfach, können wir einfach kurz für sie beten, ja, dass ihr einfach sie einhüllt in Liebe, sie vielleicht mal umarmt, ihnen eine Umarmung gebt, ja, sie drückt. Wenn ihr ein Wort der Ermutigung für sie habt, gebt es doch weiter. Lass uns einfach im Moment gute Gemeinde sein, ja. Ja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Und segnet sie, okay, sprecht Segen aus über ihn. Ist keine Zeit für Seelsorge oder sowas, okay, sondern einfach Segen aussprechen, ja, Ermutigung aussprechen, willkommen heißen, in den Arm nehmen, ordentlich knuffeln. Danke, Jesus. Herr, wir erklären einen Neustart in ihrem Leben. Wir danken, dass das Alte vorbei ist, Jesus, und dass alles neu geworden ist und dass heute Abend ein Schritt in eine neue Zukunft stattgefunden hat, Jesus. Herr, wir danken dir dafür, Jesus. Fülle sie mit deinem Heiligen Geist, Herr Jesus. Fülle sie mit deiner Kraft. Fülle sie mit deiner Vision, mit deiner Zuversicht. Vater, wir danken dir, Herr, dass wir mit ihnen als Geschwister gegen die Pläne des Feindes stehen dürfen. Und in Jesu Namen sagen wir Nein. Wir lösen den Himmel über euch. Und wir sagen, dass die Pläne des Himmels zustande kommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ah, danke, Vater. Jesus. Danke, Papa. Wir lieben dich, Herr. So eine Liebe hier. Umarm doch mal deinen Nachbarn. Sag mal, schön, dass du da bist. Ja, nimm ihn mal in den Arm. Sag mal, schön, dass du hier bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow.
Ich segne euch mit prophetischen Träumen, mit echt so himmlischen Begegnungen, mit Offenbarungen, die echt einfach euer Leben auf den Kopf stellen und in die richtige Richtung wenden, nämlich näher an Gottes Herz. In Jesu Namen. Amen.